Anwar Kalle heißt es diesen Freitag wieder und Markus ist heute da. Und ja, was besprechen wir heute? Natürlich erstmal das Training, wie es bei uns beiden läuft. Und dann schauen wir mal voraus auf zwei großartige Rennen, die sonst immer weit auseinander waren. Es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber nächstes Wochenende ist ein sehr, sehr großes Ironman-Wochenende. Aber erstmal, Markus, wie geht's dir heute, Freitagabend?
Soweit ganz gut. Ja, eine Woche Ferien jetzt hinter mir. Das ist immer schön, wenn man mal ein bisschen ausspannen kann. Und ja, bin eigentlich soweit fit und zufrieden.
Woche Ferien hinter dir, hast du die wieder als Trainingslager, heimliches Trainingslager genutzt oder hast du eine Einheit am Tag gemacht und sonst wirklich mal dich etwas ausgeruht und entspannt?
Also war sogar mal ein Tag dabei, da habe ich zwei Einheiten gemacht, aber sonst immer so eine Einheit am Tag. Heute mal keine, weil ich einfach breit war. Ich war vorgestern, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Da habe ich mein Zeitfahrrad mal ein bisschen wieder fit gemacht, ne, die Zeit genutzt, wenn man mal wirklich so eben die Zeit hat auch, ne? Mal aus dem Keller hochgeholt und mal die ganzen Kleberückstände der Dichtmilch entfernt im Reifen. Das ist ganz schön rumgepopelt, ne? Das hat schon eine Weile gedauert und dann dachte ich mir, gut, dann machst du die neue Dichtmilch gleich rein und testest gleich mal das Gerät, ob es dann noch rollt. Und war ganz erstaunt, dass es noch so schnell fährt. Und danach ging es sogar noch auf die Bahn mit meinem Team, ne? Mit dem besten Team der Welt, mit dem Triathlon-Team Lausitz. Haben wir noch ein paar Tausender geschrubbt und ja, das merke ich heute immer noch. Also das hat mich ganz schön erledigt, aber war auch ganz schön schnell, also viel schneller, als ich es gedacht hätte. Ja, also scheint noch irgendwas drin zu stecken von früher.
Also genau.
Ja, aber sonst alles gut, ja.
Du hast sie aus der Ruhe gleich mal eine richtige Koppeleinheit weggemacht.
Ja, dadurch, dass ich ja tatsächlich diese Stunde am Tag so grob jetzt die letzten Monate ganz gut umsetzen konnte. Und jetzt, seitdem die Tage so ein bisschen länger waren, auch ab und zu mal 2 Stunden Rad gefahren bin und natürlich dann auch mal einen Tag wieder nichts gemacht habe, aber immer so diese, sag mal, 6 bis 8 Stunden die Woche grob zusammenbekommen habe. Da ist natürlich so ein bisschen Formerhalt da, ne? Und ein bisschen Intensität baut man immer mit rein, wenn es gerade noch Spaß macht. Ja, und jetzt beim Radfahren bin ich jetzt so viel mal in Gruppe gefahren und jetzt halt mal wieder alleine mit dem Zeitfahrrad und da war halt richtig Bock da. Und die Werte waren extrem gut, also ich hatte jetzt manchmal 130 Puls bei 200 Watt und da war es jetzt halt eher so, da hatte ich ja 130 Puls bei 230 Watt oder so. Also hat mich auch richtig wohl gefühlt, es war jetzt keine Müdigkeit oder so, es war richtig einfach frisch und Bock gehabt. Dann bin ich einfach mal 250 Watt durchgefahren, 39er Schnitt, 2 Stunden und danach noch gekoppelt, wie gesagt, fast, also war noch eine Stunde Luft dazwischen, aber es ist ja meistens eher schlechter, als wenn man gleich losrennt. Wer kennt's nicht, ne? Wenn man so kurz in die Ermüdung reinkommt und denkt, oh, ein bisschen ausruhen wäre gut. Und dann geht's halt direkt zum TTL-Training. Das sind ja feste Zeiten, von daher, ja, bin ich da ein bisschen später dazugekommen. Also eine Stunde Luft war dazwischen und bin dann noch 5x1000 gerannt. So ein 3:15, 3:18, irgendwie das dazwischen. Mit einer Minute Pause dazwischen. Also es war auch ein richtig gutes Training. Und der Puls hat auch super reagiert. Also es war tatsächlich so ein Tag der Tage wahrscheinlich, bis so alles zusammenkommt. Was man sich so im Wettkampf eigentlich wünscht. Und es ist aber auch schön, das einfach mal so zu erleben zu dürfen, dass es einfach so Spaß macht und dass alles so funktioniert, dass man richtig Bock hat und da das Tempo auch umgesetzt werden kann.
Naja, genau. Gut, dann lade ich dich jetzt offiziell ein, nächste Woche Leipzig Halbmarathon Pacemaker. Was hältst du dafür? Bist du dabei? Nee, hast wahrscheinlich keine Zeit.
Hätte ich natürlich Bock drauf, aber da wird meine Mutti 70 Jahre alt, das heißt unmöglich.
Aber die wird doch bestimmt Samstag 70 oder Sonntag.
Am 19. Das ist, glaube ich, direkt der Tag. Ne?
Okay, das ist am Sonntag, ja. Das wird dann nichts.
Leider nicht, sonst hätte ich da vielleicht wenigstens 5 Kilometer mal ein bisschen die 3:15 hochhalten können.
Ja, 15, oh, das wäre das ist ein bisschen zu schnell, das wird noch nichts.
Warte, lass mich rechnen, 3:20 war 1:10 ungefähr.
3:20 ist genau 1:10, ja.
Das heißt, wir brauchen 3:19.
Das ist die Traumvorstellung, ja. Da bist du gut up to date. Also wenn es unter 1:10 wird, dann wird's gut. Aber man muss natürlich schauen, ne? Leipzig ist, also Dresden ist jetzt auch nicht schnell gewesen im Oktober mit dem Sturm und den Wind und auf den offenen Brücken. Leipzig ist schon auch okay, ist jetzt auch nicht schnell, kommt halt drauf an, wie der Wind immer steht. Ja, ich weiß, jetzt hört sich das so ein bisschen an, mi. Aber ja, es ist halt einfach kein Berlin, aber wie gesagt, also in Leipzig ist ja immer dieser Jakob Lange, der Wintersportler. Ich glaube, der ist wieder diese Benchmark, also der läuft halt echt schnell.
Ich glaube, da ist, das habe ich gesehen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, da ist glaube ich eine 1,4 gerannt in Berlin.
Eine 1,4?
Ich glaube schon, ja, irgendwie sowas.
Okay, dann hat er nochmal draufgelegt, dann sind seine Leipzig-Zeiten für ihn nur ein Job gewesen, weil da war jetzt immer in so Bereich 1,07, 1,08, aber da sieht man natürlich auch den Unterschied der Strecken, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht besser geworden ist, aber 4 Minuten holt man nicht einfach so raus.
Ich glaube, ich habe irgendwas von ihm mal gelesen, was mich auch interessiert hat, sein Werdegang so, da war ja immer ein sehr guter nordisch Kombinierter, also Springen war so, habe ich nicht so sein Ding, aber im Langlauf war er auch immer einer der Besten. Und dann habe ich das auch so ein bisschen gemerkt, dass er in Leipzig oder gesehen, ich glaube, weil Lukas ist, glaube ich, mal gegen ihn gestartet irgendwo. Da war er auch extrem schnell und jetzt ist er, glaube ich, gewechselt zu den Läufern, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, reiner Läufer.
Ich glaube schon, wenn ich es richtig gelesen habe. Also inwiefern er das jetzt voll professionell macht, das weiß ich nicht, aber 1,4 ist ja jetzt schon mal eine Ansage.
Ja, er war vor dem Skilanglaufen, war quasi auch Leichtathlet in der Jugend und hat das Laufen, glaube ich, immer nur so ein bisschen so noch on top gemacht. Und warum er immer in Leipzig gelaufen ist, weiß jetzt aber nicht, inwiefern die noch weiter sein Partner sind. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht die ganzen Namen, aber so eine Pizzafirma wie Domino's oder sowas. Das ist aber irgendwas anderes, nicht Pizza hat, sondern ist auch egal. Lukas weiß das. Die sind ein Hauptsponsor und quasi die sind auch der Nummer 1 Pizzalieferant in Leipzig, so, ne? Also sowas, was so Telefonpizza angeht. Und deswegen ist er immer in Leipzig gelaufen. Aber wie gesagt, wenn er jetzt natürlich, also ich weiß nicht, ob die noch sein Sponsor sind, aber wenn er jetzt eine 1,04 zu stehen hat, dann ja, lieber nicht bei ihm mitlaufen, weil dann wird es nicht so lang und tut sehr lange hinten raus weh.
Gut, dass wir nochmal drüber reden, würde ich sagen.
Ah, krass, dass du da nachgeschaut hast.
Nee, mich hat das tatsächlich mal interessiert, weil ich das vorher gelesen hatte, dass er da starten will. Und dann Berlin-Marathon interessiert mich eh immer. Ich bin da früher auch mitgerannt mal, also Halbmarathon, ne? Und ich glaube, das war 2008 oder so. Also schon sehr, sehr, sehr lange her. Und die Strecke ist ja total schnell und geil. Also da kannst du wirklich Bestzeiten laufen. Hast immer eine Gruppe um dich rum. Also außer vielleicht ganz vorne dann, ne? Die 58-Minuten-Läufer. Aber so, wenn man jetzt ambitioniert ist, ist es eigentlich perfekt, um meine Bestzeit aufzustellen. Von daher, die besten Deutschen laufen da eigentlich immer, ne? Und weil dieses Jahr auch wieder deutscher Rekord.
Ja.
Das ist schon immer wieder erstaunlich, was da geht.
Ja, wie gesagt, ne, so wie du gerade sagst, ne, wenn man halt wirklich Bestzeiten laufen will, egal ob es jetzt Marathon ist, Halbmarathon oder ich würde sogar sagen auch 10 Kilometer, dann ist Berlin immer einfach the place to be, einfach auch aufgrund der Starterfelder, ne, so wie du es gerade beschreibst. Egal in welchem Bereich du läufst halt nie alleine.
Genau, ist perfekt. Also zumal auch die ambitionierten Läufer oder auch Läuferinnen ja da auch, die haben ja ihre genauen Zeiten im Kopf und können da so perfekt umsetzen. Und wenn du halt vorher weißt, wie du jetzt, ich möchte knapp unter 1,10 laufen, dann kannst du dir auf jeden Fall da vorher schon jemand aussuchen quasi. Wahrscheinlich dann sogar eine Frau, ne, eine schnelle Frau. Und da die haben auch ihre Pacemaker dabei. Da hast du eine gute Gruppe dann.
Ja, auf alle Fälle. Also da musst du nicht mal internationale Frau nehmen. Da reicht, glaube ich, schnellste Deutsche oder zweitschnellste. Da bist du auf alle Fälle mit unter 1,10 gut bedient. Aber das reicht ja im Triathlon auch nicht mehr aus, weil wir haben das ja bei Christian Blumenfeld und so weiter gesehen. Und jetzt habe ich groß angekündigt gehört, Jelle Gehns will in Texas unter 2,25 laufen. Jetzt fragen wir erstmal, was Markus dazu sagt. Selber schon in Texas gewesen und natürlich 73 Weltmeister und so weiter. Aber ja. Und was auch in Texas noch zu beachten ist, erstmal das Statement. Und wir haben leider die Rückkehr eines überfährten, nicht so gern gesehenen Sportlers.
Oh, der ist auch dabei, das wusste ich nicht.
Ach so, der ist auch da, ja.
Krass. Nee, also ich sag mal, die Ansage muss er natürlich bringen, weil da sind ja die Größen vertreten, ne? Also Blumenfeld, Sanders und so weiter. Also die, er will ja auch ein bisschen Publicity mitnehmen und ich denke, als Doppelweltmeister 73 hat er das auch verdient, ne, dass er da auf jeden Fall mit erwähnt wird bei den Namen, die da to beat, also zu schlagen sind. Was ich aber nicht glaube, dass er da im ersten Anlauf auf einer Langdistanz direkt eine 2,25 schafft, auch wenn er es wahrscheinlich grob schaffen könnte. Und dann auch nicht in Texas, weil ich auch denke, das ist einfach ja zu heiß da, ne? Also ich glaube, Patrick ist da mal eine 2,30 rumgelaufen, glaube ich, ne? Blumenfeld letztes Jahr eine 2,34. Und das musst du schon erstmal machen. Und jetzt, du kennst ja die aktuellen Rennentwicklungen. Wenn da der Schomburg und was nicht alle dabei sind, dann geht's natürlich Vollgas zur Sache. Und wenn du dabei bleiben willst und um den Sieg mitsprechen willst, musst du natürlich auf dem Rad dann auch erstmal voll mit reinhalten. Von daher denke ich, dass es eher so ein Ausscheidungsrennen wird. Und klar, am Ende der schnellste Läufer wird auch gewinnen, wird so sein. Aber ich denke eher, wir werden uns da wieder im Bereich maximal 2,30 einfinden, weil davor das Rennen einfach viel zu hart schon sein wird. Also so vermute ich es.
Das definitiv, wir reden jetzt gerade wieder über Texas und alles redet darüber, weil die Startliste halt wirklich sehr, sehr gefüllt ist. Es ist ja auch ausgebucht gewesen. Dann sagst du, das Rennen ist sehr hart. Ich habe das jetzt selber erlebt mit Race Ranger. Texas war wahrscheinlich auch in der Vergangenheit, muss man ehrlich sagen, ein Rennen, was unter der 10 oder 12 Meter Regel, wo viele profitiert haben, weil es halt wirklich schnell ist und die Dynamiken dann halt, ja, einfach dementsprechend auch dann viel Windschatten da war, auch bei 10 oder 12 Meter. Das ist jetzt der Fall, dass es nicht ist. Und vor allen Dingen auch, was du sagst, die Hitze ist dann ein Punkt, die dich total killen kann, wenn du halt in den Gruppen mitgehst. Würdest du sagen, dass wir in Texas ein Rennen sehen, auch wie es früher das gab, dass also einfach von deinen Erwartungen, dass im Radfahren halt sehr, sehr hart gefahren wird und aber auch bewusst Athleten wissen, okay, wenn ich da rüber gehe, dann laufe ich nicht mehr so schnell, so wie das jetzt auch ein Christian Blumenfeld in Geelong gezeigt hat. Also ich denke, er hätte da auch mitfahren können bei Hayden Wild auf dem Fahrrad, sich aber bewusst entschieden hat, eine 1,07 dann hinten drauf zu laufen. Aber ist natürlich auch mutig und beim Ironman halt nochmal wichtiger und auch mutig. Wie denkst du, wird es taktisch? Also denkst du einfach, taktisch sind andere Konstellationen oder denkst du, es geht eine große Gruppe runter zum Laufen?
Also irgendwie hoffe ich darauf, dass natürlich sich ein paar starke Radfahrer absetzen und dass es dann so ein spannendes Rennen wird, wo dann sozusagen Läufer gegenüber Radfahrer am Ende. Aber wahrscheinlich, die letzten Rennen haben uns ja gezeigt, dass wir wieder erwarten können, dass da auf dem Rad auf jeden Fall so lange wie es geht irgendwie versucht wird mitzuhalten. Und dass es verdammt schnell losgehen wird. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, eine Radzeit gehabt von 3 Stunden 53 oder so. Oder 3 Stunden 54, also deutlich unter 4 Stunden. Und das wird wahrscheinlich uns dieses Jahr wieder ähnlich erwarten, weil die Setups werden ja von Jahr zu Jahr schneller werden, also die Helme und so weiter, wir haben darüber schon gesprochen, das wird alles immer mehr perfektioniert. Und klar, Gruppendynamik gibt es aber trotzdem, gerade bei den hohen Geschwindigkeiten, also wir reden ja dann von über 45 km/h im Schnitt und ein paar Höhenmeter sind ja auch drin, ein paar Brücken und so. Das heißt, es wird auch ab und zu mal über 50 gefahren und dann merkst du halt auch die 20 Meter Abstand. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass es halt ein großes Rennen ist mit Live-Übertragungen und vielen, vielen Motorrädern und Fahrzeugen. Von daher können wir uns schon darauf freuen, würde ich sagen, dass es sehr, sehr dynamisch wird. Also das ist ja eher ja so ein Ausscheidungsrennen werden wird, denke ich. Also dass dann wirklich auch die Besten vorne bleiben werden und beim Laufen, dass die Sachen unter sich dann ausmachen.
Schätze ich. Wir reden gerade nur über Texas. Wenn du jetzt noch an diesem Wochenende, also du hast beide Rennen gemacht, und vom Athletentypus, natürlich ist das eine Pro-Serie, da geht es um das Ranking am Ende des Jahres, da geht es um die Medienaufmerksamkeit, aber es ist auch der Ironman Südafrika. Wenn du jetzt noch aktiv gewesen wärst und auch jetzt dich auf einen Ironman im April vorbereitet hättest, welches Rennen hättest du gewählt, Texas oder Südafrika?
Ja, zu 100% Südafrika, ganz klar, weil die Bedingungen dort erstmal ein bisschen einfacher sind. Man hat keine Zeitverschiebung, die Anreise ist dementsprechend viel entspannter, also gerade als Familienmensch, Vater, auch darauf zu achten, ne, dass man da jetzt vielleicht nicht gerade 2 Wochen schon eher los muss. Dann hat man vor Ort noch eine etwas schwere Radstrecke, rauen Asphalt in Südafrika, wo dann doch die Radzeiten eher 4,10, wahrscheinlich 4,15 bei den schnellsten sein werden und nicht 3,55, also fast 20 Minuten Unterschied. Also so vermute ich zumindest. Und die Laufstrecke ist dann dadurch, dass das Radfahren auch nochmal ein bisschen härter und länger ist, ja, auch ein bisschen langsamer, ne? Also es wäre für mich jetzt als schwacher Schwimmer und damals zumindest besserer Radfahrer, würde ich sagen, wäre das für mich die erste Wahl gewesen. Und wir auch wahrscheinlich, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also grundsätzlich, so wie du sagst, in Südafrika kann auch heiß sein. Aber in Südafrika spielt das Radfahren einfach eine wichtigere Rolle als in Texas. Also es ist auch wichtig und die Jungs, die in Texas sind, können auch alle Radfahren. Aber ja, ich muss sagen, ich finde Südafrika immer cool und ich finde das Rennen auch cool. Und da, ja, so wie du halt sagst, ich würde sagen, in Port Elizabeth bei dem Ironman musst du halt, egal wie das Wetter ist, du musst eigentlich in allen drei Disziplinen fit sein, weil der Wind kann dir den ganzen Tag zerstören und es gibt halt eigentlich überhaupt keine Gruppendynamik, wenn das dort unten am Meer die ganze Zeit von der Seite reinbläst. Ob das 20 oder 12 Meter sind, das macht keinen Unterschied.
Da hast recht, genau. Also das so habe ich die Erinnerung auch. Also man kämpft da wirklich noch gegen sich selbst und irgendwann dann schon auch gegen die anderen auch noch so ein bisschen, wenn du merkst, es geht vielleicht was, aber das ist noch so ein schönes Adventure-Rennen, wo man wirklich auch, ja, wie früher quasi die Ironmans, so jeder für sich alleine kämpft, ohne die ganz großen Dynamiken.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wen du dort in der, ob du dich damit beschäftigt hast und so weiter. Sind ja aber auch ein paar starke Leute am Start. Würdest du sagen, durch diese ganze, also dass das jetzt beides auf ein Wochenende fällt, geht Südafrika ein bisschen unter oder würdest du sagen, trotzdem in der Außenwahrnehmung ist es schon auch noch wichtig und die Leute verfolgen das?
Ja, ich denke, also die Leute, die Triathlon verfolgen, verfolgen auf jeden Fall beides. Aber in der Außenwahrnehmung ist natürlich Texas das größere Rennen erstmal, weil es natürlich auch viel besser vermarktet wird durch diese Serie, ne, also durch diese World Championship Serie da. Und also Pro-Serie, so heißt es ja. Da denke ich schon, dass das Nummer eins ist auf jeden Fall und wird dann wahrscheinlich auch in den Medien, also nehmen wir mal an, jetzt ist gewinnt bei beiden Rennen Deutscher, hoffentlich dann halt Patrick und Andy, dann wird es schon so sein, dass, denke ich, Texas drüber steht dann in der Wahrnehmung erstmal. Für mich jetzt nicht, weil ich beide Rennen irgendwie cool finde, es hat ja jedes Rennen seinen Reiz. Aber grundsätzlich, das Starterfeld ist natürlich erstmal ein bisschen stärker in Texas, ne? Also ich habe mal geguckt, Südafrika, weil du gefragt hast. Da sind auch ein paar richtig gute Jungs dabei. Aber es sind eher so die Radfahrertypen auch. Also so ein Svenningsen und so weiter. Die da in Südafrika an der Startlinie sind. Und in Texas sind so wahrscheinlich eher die kompletten Athleten, ja, die alles irgendwie können. Und in Südafrika halt die wirklich die Stärke beim Radfahren auch haben.
Ja, und ich glaube halt, in Südafrika sind natürlich viele da, die wirklich den Fokus setzen darauf, eine Hawaii-Quali in irgendeiner Art und Weise schon zu bekommen. Und da halt den primären Fokus drauf setzen. Und in Texas ist es halt so, wie du sagst, da geht's auch viel um die Serie. Und auch, sage ich mal, dann um Medienwirksamkeit und so weiter. Und natürlich auch die schon für Hawaii qualifiziert sind. Ne? Die sind natürlich in einer Luxussituation, sich das halt einfach aussuchen zu können. Aber ja, auf alle Fälle, da liegt ein spannendes Triathlon-Wochenende vor uns. Und das eine Rennen ist, glaube ich, am Samstag, das andere am Sonntag. Aber definitiv haben wir dann in ein paar Wochen einiges zu besprechen.
Also das Thema Hawaii-Quali ist natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil das betrifft ja zum Beispiel auch Patrick, ne? Patrick Lange ist auch dieses Jahr dran, dass er sich qualifizieren muss. Und das ist gar nicht so einfach. Es gibt zwar 6 Plätze in Texas, aber bei dem Starterfeld kann ja auch eine Top-15-Platzierung mit 10 Minuten Rückstand auf dem Sieger ein mega geiles Rennen sein, aber du bist halt weit weg von der Hawaii-Quali dann, ne? Das ist halt wirklich krass. Und Jungs wie jetzt zum Beispiel Leo Arnold, der hat ja die Quali schon, der kann halt auch vielleicht, also so würde ich es wahrscheinlich machen, ein höheres Risiko gehen, ne? Und sich da an dem Feld vielleicht auch versuchen abzusetzen beim Radfahren oder was auch immer. Was man sonst vielleicht mit dem Hinblick, hey, ich brauche die Hawaii-Quali vielleicht jetzt nicht machen würde, sondern dann vielleicht auch sich mehr auf die Laufstärke verlässt. Ist halt so die Frage, ne? Was man da tut. Also das heizt die Spannung eher noch mehr an. Deswegen bin ich auch sehr gespannt.
Bei Patrick sind die 5 Jahre jetzt vorbei quasi? Oder weil woher kommt das, dass er eine Quali braucht?
Nee, ich glaube, diese Regelung mit 5 Jahren ist schon längst vorbei. Ich glaube, man hat nur ein Jahr.
Ah, okay.
Das ist wirklich krass. Also finde ich auch ein bisschen schade, weil, also validieren finde ich okay, dass sie auf jeden Fall noch ein Rennen machen müssen, ein Ironman-Rennen und das finishen müssen. Finde ich gut. Aber diese Quali als Weltmeister, aus meiner Sicht, das ist ja so außergewöhnlich, da Weltmeister zu werden, die sollte dann schon wenigstens 5 Jahre zählen oder bestenfalls vielleicht sogar 10. Wie jetzt ganz früher, dass es jetzt ein lebenslanges Startrecht ist, muss vielleicht nicht sein, aber 10 Jahre wäre schon, denke ich, auf jeden Fall auch, das tut ja Ironman nicht weh, der eine Startplatz pro Jahr, ne? Und ja, eigentlich wertet das Rennen ja am Ende nur auf, wenn sich der Sieger dann auch noch ein bisschen spezieller auf Hawaii vorbereiten kann.
Ja, auf alle Fälle. Ich wusste gar nicht, dass es jetzt nur noch ein Jahr ist, aber ja, interessanter, dass das dann halt quasi auch dort in Texas einiges gefragt ist. Aber wie gesagt, ne, es bleibt spannend. Die Starterliste ist echt richtig, richtig voll. Ich glaube, es waren jetzt 75 oder 76 Athleten. Natürlich gucken wir mal, wer kommt und so weiter, aber 70 werden schon kommen. Ich glaube, also ich habe selten den Ironman mit 70 Athleten gemacht, aber ich habe es jetzt auch schon dieses Jahr in Texas erlebt. Also standen auch 75 Leute bei einem 70-3 drauf. Am Ende waren es irgendwie 68, die wirklich gestartet sind. Wenn ich jetzt mich vor 3 oder 4 Jahren zurückentsinne, dann waren das vielleicht mal 25, vielleicht mal 30. Aber ja, bei einer WM auch vielleicht mal in Richtung 40 oder 50. Aber also über 50 habe ich eigentlich selten am Start gesehen.
Ja, also da müssen wir uns dran gewöhnen. Das wird natürlich auch viel, viel schwerer, diese 20-Meter-Regel dann noch einzuhalten, ne? Gerade bei solchen starken Starterfeldern. Wie soll es funktionieren, wenn da 50 Leute gleichzeitig aus dem Wasser kommen oder so im Sekundenabstand? Wird es natürlich am Anfang erstmal ein großes Durcheinander geben und viel Gebremse und aufrecht gefahren und so. Also das ist auch fraglich, wie die Kampfrichter dann durchgreifen. Wird schwierig für die auf jeden Fall. Ich kann mich auch an Rennen erinnern. 2008 war ich auf Hawaii, da sind 120 Profiathleten gestartet.
120?
Ja, damals gab es halt noch diese Slots. Bei jedem Rennen gab es 3, 4, 5 Slots. Und dementsprechend über das Jahr verteilt gab es halt von Japan bis Frankfurt, keine Ahnung, wo überall diese 3, 4, 5 Slots pro Rennen. Und dann hattest du natürlich dann viele, viele Profis am Start.
Oh, okay. Interessant. Ja. Na gut, aber dann kriegen wir ja in Texas einen Einblick, wie das funktioniert. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, Markus, danke für den kurzen und guten Austausch und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Vielen Dank, Halle. Bleib dran am Ball, ne? Also bis Aches und Prolongs ist es auch nicht mehr lang hin.
Das stimmt.
Ich hoffe, das Training läuft und zieh schön durch, ne?
Mach ich. Bis dann.
Ciao. Bleib mal dran. Ciao. Get up, 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 get up